Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Aber die nächsten 20, 25 Jahre sind im Alpenraum, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt, was diese Resilienz betrifft. Die Voralpen gehören unterstützt. Ja, die gehören unterstützt, möglicherweise auch von den führenden Unternehmen des Alpenraums, ja, damit sie hier diese Hürde noch schaffen.
Ja, liebe Leute, der letzte Podcast des Jahres 2024 von SAZ Sport. An der Stelle vielen Dank für eure Treue. Ich hoffe, ihr habt einiges aus den Folgen mitnehmen können und euch natürlich auch gut unterhalten gefühlt. Das gehört bei einem B2B-Podcast, finde ich, genauso dazu. Mein letzter Gast ist jemand, den ich im Sommer bei einem Vortrag von Dein Winter, Dein Sport gesehen habe. Professor Hubert Ziller vom MCI Tourismus war damals eingeladen, über die Erfolgslogik Winter zu sprechen. In den letzten 10 Minuten hat er zudem 5 Thesen zur Zukunft des Wintersports formuliert, die ich sehr spannend fand, aber durchaus auch diskutabel und kontrovers, zumindest eine davon. Und zwar lautete die größte Herausforderung für den Wintersport ist die Emotionalisierung und nicht der Klimawandel. Darüber wollen wir heute sprechen. Unter anderem, ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, ob es stimmt, ob wir befürchten müssen, in 5, in 10 Jahren unter 2000 Metern Höhe nicht mehr Skifahren zu können. Was sagt er als Wissenschaftler, was sagt er als Wintersportforscher dazu? Seid gespannt auf seine Antworten, genug der Worte, rein in den Podcast, euch viel Spaß dabei. Herr Professor Ziller, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie es einrichten konnten.
Ja, auch von meiner Seite, herzliches Grüß Gott.
Ja, Herr Professor Ziller, ich war Ende Juli in Garmisch beim Summit von Dein Winter, Dein Sport und habe da den Vortrag von Ihnen gesehen. Kurzer Einschub, ich fand es eine gute Idee, sich mal im Sommer zu treffen, um sich zum Thema Wintersport auszutauschen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Ja, weil man einfach eben nicht unter dem Druck der Saison gestanden ist sozusagen. Ja, man konnte so seinen Gedanken bei schönem sommerlichen Wetter freien Lauf lassen. Das hat mir echt gut gefallen. Dann nochmal einen schönen Gruß an den Thomas Ammer, den Projektkoordinator und die Verbände natürlich auch, die DWDS gegründet haben. So, Herr Professor Ziller, jetzt zurück zu Ihrem Vortrag. Sie haben da über die Erfolgslogik Winter gesprochen und dann noch 5 Thesen zur Zukunft des Wintersports formuliert. Also dazu haben wir einen Beitrag für SAZ-Sport.de und fürs Magazin gemacht, in Kurzfassung. Und deswegen fände ich es heute wichtig, 3 von den 5 Thesen mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Aber jetzt würde ich Sie erstmal bitten, sich vorzustellen für diejenigen, die nicht bei DWDS waren und auch vielleicht noch nicht so genau wissen, wen Sie da gleich hören werden.
Ja, ich sage gerne ein paar Worte zu mir. Also meine berufliche Heimat ist das Management Center Innsbruck, eine Hochschule, unternehmerische Hochschule in Innsbruck. Ich durfte vor genau fast 25 Jahren damals mit der Idee, eine Tourismushochschule für Tirol zu starten, durfte die aufgreifen. Habe natürlich nie vorgehabt, das auch heute noch zu tun, so lange. Aber es ist eine tolle Geschichte geworden. Wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Thema Unternehmertum und Tourismus und Freizeitwirtschaft. Wir wollen letztlich auch diesen Alpenbogen, der ja touristisch sehr ausgeprägt ist, in der Professionalität der Familienbetriebe und so weiter stärken. Haben sehr viele junge Menschen jetzt gehabt und haben sie große Nachfrage, die bei uns studieren aus aller Welt. Natürlich auch viele aus den regionalen Räumen Österreich, Deutschland, Südtirol, Schweiz und so weiter. Ja, das ist so meine Heimat, mein Forschungsgebiet, auch da wieder Tourismus, Freizeitwirtschaft, im Besonderen der Wintersport, komme selber aus einer Wintersportregion, war auch selber ein bisschen im Wintersport tätig, als ein bisschen Rennläufer, Skitrainer, da so einiges mitgemacht, komme aus einem Familienbetrieb aus dem Stubaital, bin bekennender Stubaier natürlich, also das heißt begeisterter Stubaier, ja, liebe die Berge, verbringe sehr viel meiner Zeit und Freizeit auch dort. Und es ist natürlich für mich die ganzen Entwicklungen dort nicht nur beruflich ein großes Thema, sondern auch in meinen persönlichen Interessen bin ich da ganz stark verortet. Ja.
Okay. Jetzt würde mich noch interessieren, wie geht eigentlich so ein Wintersportforscher Skifahren? Können Sie da eigentlich komplett loslassen und Privatmann sein oder sind Sie dann doch irgendwie immer im Jobmodus unterwegs? Wie ist das?
Nein, ich bin mit dem Skisport groß geworden, als Kind, als Skifahrer. Das heißt, ich kann natürlich den Genuss, den Berg, den Flow, alles das Erlebnis, was man am Berg hat, das kann ich voll genießen. Es passiert natürlich schon, dass ich vielleicht manchmal mit dem Blick diesen touristischen, vermeintlichen Expertenblick oder was drauflege, mir anschaue, wie machen die das? Ist dieser Auftakt, sprich, wenn man in ein Skigebiet kommt, ist das ordentlich? Herrscht da Ordnung? Wie ist das Erlebnis? Das heißt, wenn die Leute da ankommen, ist das ein besonderes Gefühl? Sind da jede Menge Werbetafeln, dass man sich nicht auskennt? Also das passiert mir dann schon mal oder Leute sprechen mich an, wenn sie mich kennen und stellen ein paar Fragen dann dazu. Aber an und für sich gehe ich für mich Skifahren als begeisterter Skifahrer, liebe die Natur, schaue mir auch die Natur an und schaue einfach, dass ich in das Flohgefühl komme. Also so gesehen, da kann ich schon sehr gut loslassen. Das ist für mich im Grunde genommen ein Rückzugsort, ein Entspannungsort. Und du fährst nichts lieber.
Ja. Ja, wunderbar. Und sagen Sie mal, auf wie viele Skitage kommen Sie pro Saison so und was ist Ihr Lieblingsskigebiet?
Ja, gute Frage. Ich führe da schon fast ein bisschen Buch dazu. Ich komme auf etwa 40 bis 50 Skitage. Ja, das Schaujahr, dass das ist. Also ich habe auch schon gestartet die Saison. Und es kommen die Skitourentage noch dazu. Für mich sind das auch Skitage. Ja, also ich Verhältnis ist schon noch mehr Skifahren, als wie Skitouren gehen. Eine Zeit, wo ich noch Rennen gefahren, im höheren Alter schon. Und da muss man trainieren, da muss man sich mit Material und so weiter auseinandersetzen. Jetzt geht, wenn die Verhältnisse dafür da sind, das doch ein bisschen mehr auch Richtung Skitour hin, dass wir einfach Touren machen. Also die 50 wäre alles zusammen schon so ein Wert, wo ich mir sage, okay, dann ist es ein guter Winter gewesen, dann habe ich auf mir die eine oder andere Auszeit genommen.
Ja, also und so das Lieblingsskigebiet?
Das Lieblingsskigebiet liegt natürlich im Stubaital als begeisterter Stubaier, wenn man es so sagen müsste. Es gibt so viele tolle Angebote, aber ich bin als Sohn eines Liftangestellten, der über 40 Jahre bei meinem Vater dort tätig, bin als Kleinkind schon in der Schlick groß geworden, das ist die Schlick 2000 im Stubaital. Und das ist ein bisschen auch der Ort, wo ich fast ein bisschen nach Hause Skifahren gehe. Ja, deswegen ist das mein Lieblingsskigebiet, wenn ich jetzt so gefragt werde.
Es heißt ja oft, Wintersport hätte ein Imageproblem, aber ich finde, wir müssen da ein bisschen weiter vorne anfangen, sozusagen an der Basis. Und zwar bei dem, was eben von oben kommt und dazu beiträgt, dass wir unsere Umsätze mit dem Wintersport machen können. Also ich glaube, ihr da draußen wisst, was ich genau meine, den Schnee natürlich. Weil ich habe schon so das Gefühl, dass der Schnee mittlerweile, und das ist so eine Entwicklung, die sich so in den letzten 10 Jahren, vielleicht auch 15 Jahren dargestellt hat, dass der Schnee gerade medial mittlerweile total dämonisiert wird. Ja, zumindest bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen in Österreich genauso ist. Früher war es irgendwie Frau Holle, wenn es geschneit hat. Das war irgendwie so Glück und wunderbar und schön. Und heute wird er so negativ gesehen. Also so die Assoziation immer Chaos, Glätte auf den Straßen, Ursache für Verkehrsunfälle, Staus und so weiter und so fort. Dann müssen Leute auch noch in den Autos übernachten und bla 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 und so, was da so alles kommt. Und jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was ist mit unserem guten alten Schnee passiert? Bräuchte nicht der erstmal eine Imagekampagne, so muss ich sagen.
Also bei uns ist das noch etwas anders. Also wir begrüßen den Schnee. Wir sind froh, wenn wir in den Alpen, wenn der Schnee da ist, wenn diese Saison, diese Wintersaison, die jetzt ja gerade auch startet, aber auch diese Weihnachtszeit, wenn es weiß ist. Ja, wenn Sie jetzt anstatt der Schneedämonisierung, ich glaube, da geht es dann eher mehr um diese Diskussion im Wintersport, geht es dann mehr, ein bisschen eher um die Diskussion des Kunstschnee. Ja, ein furchtbarer Begriff eigentlich, ja. Weil letztlich, und wir besprechen das ja oft auch mit jungen Leuten bei uns, wenn sie studieren, es handelt sich hier schon um Wasser und Luft. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig künstlich, ja. Und da gibt es oft die Bilder von weißen Bändern und so weiter, wenn Skisaisonen starten. Ja, diese Bilder, die erzeugen vielleicht bei jemandem, der ganz weit weg ist vom Thema Schnee, so das Gefühl, die haben eigentlich gar keinen, machen sich den selber. Also ist der vielleicht dann doch nicht so gut, ja. Aber das ist letztlich ein Thema Schneesicherheit. Wir brauchen im Wintersport Schneesicherheit, zumindest auf den Pisten, ja. Und der Schnee insgesamt ist in den alpinen Räumen im Winter eine Jahreszeit, wo wir hoffen, dass wir viel Schnee bekommen. Also wir hören ja jetzt gerade alle Nachrichten, bekommen wir weiße Weihnachten. Ich glaube, jeder hat lieber weiße Weihnachten als wie grüne Weihnachten, ja, weil Weihnachten ist einfach was Weißes. Und jeder hat natürlich auch gerne eine verschneite Landschaft, ja, als eine weniger verschneite Landschaft. Was wir allerdings im Wintersport natürlich sehen, ist, dass wir heute in einer Qualität auf Pisten Skifahren, wie das vor einigen Jahrzehnten nicht der Fall war. Aber das ist eben dieser Schneesicherheit geschuldet, die letztlich auch mit technisch produzierten Schnee, da gibt es das Wort Kunstschnee dann dafür, ja, erzeugt wird. Und da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen. Das Thema Kunstschnee ist sicherlich eines, das so manchmal ein bisschen erregt. Ja, alle wissen gar nicht ganz genau, wie er zustande kommt. Aber er ist natürlich für den Wintersport essentiell. Ja, weil er Schneesicherheit garantiert, weil er Sicherheit garantiert und weil er das Flohgefühl, dieses Erlebnis gut Schnee, dann eben auch passieren lässt auf Pisten.
Okay, dann ist das vielleicht auch nur eine Sache der berühmt-berüchtigten Bild-Zeitung. Wenn man da mal reinschaut, da ist es wirklich extrem, wie negativ da der Schnee dargestellt wird. Gut, vielleicht ist es auch jetzt keine übergreifende mediale Berichterstattung. Ich habe aber schon das Gefühl, dass er in Deutschland ein bisschen extremer geworden ist als früher. So in den 80er, 90er Jahren wurde der Schnee viel positiver gesehen. Aber das Problem, haben Sie schon angedeutet, haben Sie in Österreich jetzt nicht so.
Na, wie gesagt, auf der Straße ist uns auch lieber, wenn wir keinen Schnee haben. Ja. Also die Glätte dort, die brauchen wir auch nicht. Aber jetzt in dem Kontext, wie wir Winter verstehen im Alpenraum, da sind wir froh, wenn Schnee kommt. Schnee ist was Spielerisches, Schnee ist ein Erlebnisgut. Mit Schnee kann man einen Schneemann bauen, aber man kann auch Skifahren, man kann rutschen. Also man hat da auch Erlebnisse dabei und die Kinder warten immer noch mit großen Augen. Ja, ist es immer noch so, dass wir auf den Schnee warten und nicht nur die Kinder, da sind wir alle Kinder, wenn Neuschnee da ist. Ja, aber natürlich ist mit Winter auch ein paar andere Dinge verbunden, Kälte und so weiter. Und das ist vielleicht etwas, was nicht jeder so herbeisehnt, aber an und für sich, der Schnee selber, glaube ich, in der natürlichen Form ist etwas, was speziell im Urlaubskontext sehr willkommen ist. Unsere Gäste wollen Schnee.
Eine kurze Unterbrechung zu Beginn mit einer besonderen Ankündigung. Unsere neue Konsumentenstudie ist jetzt auf dem Markt und kann ausgeliefert werden. Für diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, worum es da genau geht, das Werk nennt sich Consumer Report 2025 Sportartikelhandel DACH. Und bietet auf über 100 Seiten einen großen Überblick über das Kaufverhalten der Deutschen, Österreicher und Schweizer in Bezug auf den Online- und den Offline-Handel. Ihr erfahrt dort alles, was die Konsumenten zu den Themen denken, die uns in der Sportartikelbranche bewegen. Als da wären Shoppingkanäle, Kaufabsichten, Ausgaben für Sportartikel, Nachhaltigkeit bei Sportartikeln. Die Leute haben ihre Einkaufserlebnisse in den jeweiligen Kanälen mit Schulnoten bewertet und ihre Lieblingsmarken verraten. Zudem, wo konkret sie kaufen, also auch bei welchem Händler und ob sie eher den Generalisten bevorzugen oder doch den Spezialisten und warum. Dazu gibt's noch vieles mehr an Content. Weitere Infos zu unserem neuen Werk bekommt ihr unter www.sazsport.de/handel-studie. Dort könnt ihr die Studie kostenpflichtig bestellen oder auch erstmal nur eine Leseprobe anfordern. Sollte es Fragen geben, meldet euch jederzeit gerne bei mir oder bei der Studienleiterin Sonja Koschel von unserem Partner Market Media 24. Und zwar unter koschel@marketmedia24.de. Ja, dann kommen wir jetzt doch mal zu Ihren 5 Thesen zum Wintersport. Und ich möchte da ganz gerne gleich mal eine rausgreifen, die man, finde ich, schon kontrovers diskutieren kann. Und zwar lautet die größte Herausforderung für die Zukunft des Wintersports ist die Emotionalisierung und nicht der Klimawandel. Jetzt könnte ich mir vorstellen, Herr Professor, dass Ihnen da der ein oder andere Betreiber eines kleineren, niedriger gelegenen Skigebiets vehement widersprechen wird.
Das könnte natürlich eine Frage der Betrachtung sein. Wenn ich natürlich jetzt ein kleines Skigebiet im Voralpenraum habe, dann ist für mich vielleicht für den Moment die größte Herausforderung sicherlich, wenn ich keine Beschneiung habe, ja, dass ich eine Schneedecke habe. Weil wenn ich keine Schneedecke habe, dann kann ich nicht Skifahren. Das ist völlig klar, ja. Das, was ich damit meine, die größte Herausforderung in Zukunft des Schneesports ist die Emotionalisierung, ist, dass es eine Herausforderung sein wird. Dieses hohe Maß an Emotionalisierung für Schneesport, wie wir das jetzt jahrzehntelang hatten, auch die nächsten Jahrzehnte haben. Das heißt, wir haben, wenn wir heute das anschauen, einen Startbus, wo wir sehr, sehr viele Menschen haben, die eigentlich Fans des Wintersports sind, ja, die große Mühen auf sich nehmen, die durchaus, also Mühen heißt im Sinne von weiten Anreisen für 2 Tage Skifahren, die auch Kosten auf sich nehmen, ja, wo sie wirklich sparen müssen, dass sie sich das auch vielleicht als Familie leisten können im Wintersporturlaub. Also das heißt, das ist dann in diese Emotion Wintersport zu kommen, weil wir stellen natürlich auch fest über viele Studien, wer mal im Wintersport landet, ja, der das Gefühl einmal, dieses Flohgefühl, das ist mit das größte Flohgefühl bei Erlebnissen, ist Skifahren unter anderem. Wer da mal dabei ist, der bleibt in der Regel auch dabei. Jetzt sehen wir natürlich, dass diese Generation, die das so ganz stark getrieben hat, ja, die wird ja ein bisschen populärwissenschaftlich als Babyboomer-Generation bezeichnet, ja. Die Generation wird nicht jünger, sondern wird älter, ja. Und ist natürlich jetzt in einer Phase, wo da durchaus der eine oder andere vielleicht dann eben nicht mehr Skifährt, sondern vielleicht andere Aktivitäten macht. Und es ist immer so ein bisschen die Herausforderung, dass hinten genug nachkommen, wie vorne aufhören, ja, oder andersherum. Also manchmal hat man gesagt, vom Mercedes-Phänomen, ja. Also es müssen mehr, gleich viel wieder neue dazukommen, dass wir hinten wegsterben, ja. Und etwas überspitzt, aber trotzdem, darum wird es gehen, dass wir diese Emotionalisierung auch für den Wintersport als Angebot, als Lifestyle, als Aktivität, als Hobby, als Freizeitaktivität, das ist ein Wettbewerb. Da gibt es ganz viele andere Dinge auch. Und wir haben natürlich sehr viele Wintersportler, die aus urbanen Räumen kommen, die eine Distanz zum Schnee haben, ja, die dann überwunden wird. Und weil sie so emotionalisiert sind, überwinden sie diese Distanz sehr gut, ja, fahren mehrere hundert Kilometer und kommen dann dahin. Und deswegen sage ich, hier wird die größte Herausforderung liegen, ja, diesen Emotionalisierungsgrad hochzuhalten, auch in Zukunft. Der Klimawandel ist auch eine große Herausforderung. Den möchte ich nicht kleinreden, ja, dass der für den alpinen Raum durchaus im Winter, sage ich mal, die Herausforderung bringt, dass die Durchschnittstemperatur nach oben geht und dass wir hier speziell zum Saisonbeginn, ja, öfter Herausforderungen haben oder dass intensive Wetterereignisse uns den Alpenraum manchmal in sehr schwierige Situationen bringt. Ist aber leichter handelbar. Wir haben in den letzten 50 Jahren ja schon eine beträchtliche Temperaturerhöhung und wir fahren heute deutlich besser Schnee als vor 50 Jahren auf Pisten. Die Technologie hat uns sehr dabei geholfen und die Technologie wird uns auch die nächsten 20 Jahre sehr helfen, ja. Es wird energieeffizienter werden, aber es wird eben auch die Möglichkeit geben, im Bereich der technischen Präparierung. Wir haben mittlerweile heute digitale Instrumente, die uns ganz genau, die den Betreibern ganz genau sagen können, wie viel Schnee sie überall liegen haben. Es gibt ein Schneemanagement. Also das ist ein sehr hochtechnologisches Thema geworden, das leichter zu beherrschen ist als möglicherweise das Thema der Emotionalisierung. Ja, wo wir Jugend, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, Kinder, Jugend, wieder zu diesem Erlebnisgut Schnee auch laufend bringen, weil wenn sie es einmal kennen, dann zeigt unsere Erfahrung und unsere Daten ganz klar, dann bleiben sie, wenn es irgendwie geht, auch dabei. Und da könnt ihr jetzt da ganz viel dazu sagen, aber das ist der Zugang. Ja, Emotionalisierung ist die größte Herausforderung für den Wintersport, weil wir heute einfach so viele Möglichkeiten haben, an Aktivitäten zu machen und weil die Leute im urbanen Raum möglicherweise mehr Distanz zum Schnee haben, als wie das vor 30 Jahren der Fall war.
Ja, aber Sie haben es auch schon angesprochen, der Klimawandel wird definitiv auch eine große Herausforderung sein. Und da möchte ich gerne mal was aufgreifen. Mir hat mal ein Skiproduzent gesagt, das ist ein paar Jahre her, er sei sich ziemlich sicher, dass wir in 10 Jahren unter 2000 Metern nicht mehr Skifahren können. Und er meinte damit natürlich, dass es nicht mehr genügend Skitage wird geben können, um den Betrieb einer Anlage aufrechtzuerhalten. Also es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich. Was sagen Sie dazu? Was sagt da die Wissenschaft? Ist es eine steile These oder müssen Sie dem sogar zustimmen?
Ja, wenn dieser Skiproduzent das vor einigen Jahren gesagt hat, dann würde es ja heißen, dass wir in ein paar Jahren unter 2000 Metern nicht mehr Skifahren. Dem kann ich jetzt in der Form insofern nicht zustimmen. Man muss da immer differenzieren. Würden wir wirklich auf diese Unterstützung der Technologie, der Beschneiung nicht zurückgreifen, dann hätten wir möglicherweise in manchen Regionen die Situation, 2000 Meter ist noch ein bisschen weiter weg, aber unter 1000 Meter wäre es schon sehr schwierig. Ja. Es gibt in der Klimaforschung natürlich auch Mikroklimen und es gibt Regionen, die haben andere Situationen. Es ist nicht ganz so einfach zu sagen, ich bin selber kein Klimaforscher, aber ich sitze in vielen Gremien, wo Klimaforscher dabei sind, wo wir diese Diskussionen immer wieder führen und wo ich auch viel lerne. Also man kann es ganz schwer pauschalisieren, aber es ist richtig, dass das Temperatursignal hat mit der Höhe zu tun. Und diese Anpassung ist erforderlich. Aber man muss ja auch dazu sagen, der Alpenraum und viele andere Gebiete haben ja letztlich doch ein relativ hohes Maß an technischer Beschneiung bereits erreicht. Ja. Das speziell in diesen Phasen, in diesen Startzeiten oder auch in Übergangszeiten ganz wesentlich ist. Also das können wir heute, würden wir das rausnehmen, ja, würden wir all das rausnehmen, dann hätten wir sicherlich eine deutlich prekärere Situation aufgrund des Temperatursignals, als es jetzt tatsächlich der Fall ist. zurückzukommen auf die These, dass wir in wenigen Jahren unter 2000 Meter nicht mehr Skifahren könnten. Das wird man so jetzt, 2000 ist ein, wir haben die durchschnittliche Beschneiung mittlerweile über 2000, das ist richtig. Aber wenn der Kollege gesagt hätte, unter 1000 oder 1200 Meter, dann hätte ich gesagt, gerade wird das vielerorts passen, ja. 2000 ist noch ein bisschen hoch, aber wir werden uns dorthin entwickeln. Und deswegen wird also auch diese Herausforderung natürlich auch da sein, ja. Aber die wird unterschiedlich sein, weil es ist viel zu einfach. Das habe ich auch gelernt in vielen Dialogen mit Experten aus der Klimaforschung. Es ist nicht so einfach, ja, sondern es sind intensive Wetterereignisse, die vielfach ein Ausdruck des Klimawandels sind, ja. Und um nicht zu lang zu werden, wir haben letzten Winter im Alpenraum eine solche Situation gesehen. Noch nie hatten wir im Hochwinter Anfang Februar, wo es normal Ende Jänner, Anfang Februar, wo es richtig kalt ist, ja, 15 Grad plus. Ja. Also das sind dann Situationen, mit denen muss man zurechtkommen. Ja, die werden nicht jedes Jahr auftreten, aber sie werden immer wieder mal auftreten. Ja, und das ist eine Realität.
Okay, da verstehe ich Sie aber richtig. Ihre Sorge ist dann nicht so groß, dass es ein massives Sterben der Skigebiete geben wird, also dass im Alpenraum zum Beispiel die Hälfte wegfallen könnten.
Die Hälfte ist wieder eine große Zahl. Natürlich werden alle Skigebiete, speziell die kleineren, in den niedrigeren Lagen größere Herausforderungen haben. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, weil die erfüllen eine ganz wichtige Aufgabe, gerade in den Voralpen. Das sind oft sogenannte Trittsteinbiotope. Ja, da fängt man an und dann geht man in den Alpenraum. Und die Distanz zum Schnee darf nicht zu groß werden. Also die Distanz letztlich der urbanen Räume zum Schnee darf nicht zu groß werden. Das heißt, wenn wir in den Voralpen, jetzt aus Tiroler Sicht, ja, wenn jetzt in sei es im Winterberg oder am Schwarzwald oder in Gebieten, ja, die bei uns Voralpen sind, ja, wenn wir dort den Einstieg in den Wintersport nicht mehr haben, dann werden wir auch ein großes Problem in den Alpen bekommen, weil wir immer weniger, und da bin ich wieder bei der Emotionalisierung, ja, junge oder auch Wintersportler haben, die einsteigen und die dann den nächsten Schritt machen. Und da ist natürlich das Problem, das Sie jetzt von dem Skiproduzenten geschildert haben, da ist das natürlich viel stärker anzutreffen. Ja. Also ich war ganz überrascht, dass ich diese manche Voralpengebiete mir angeschaut habe, wie sie das immer noch sehr gut schaffen, ja, letztlich da, ich sage jetzt einmal 30, 50 oder manchmal sogar 70 Skitage zu schaffen, ja, ist essentiell. Im Alpenraum selber ist man mittlerweile mit Technologie und mit dem Standard so hoch, dass wir für die nächsten, auch da wieder Fakten sagen, dass 20, 25 Jahre viel weiter vorausschauen, habe ich gelernt, bringt eigentlich nichts. Also jetzt zu wissen, was 2021 ist, bringt uns eigentlich nichts. Ja, das tut auch Apple nicht und die alle. Aber die nächsten 20, 25 Jahre sind im Alpenraum, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt, was diese Resilienz betrifft. Die Voralpen gehören unterstützt. Ja, die gehören unterstützt, möglicherweise auch von den führenden Unternehmen des Alpenraums, ja, damit sie hier diese Hürde noch schaffen.
Okay. Lassen Sie uns mal bitte auf das Skifahren als Luxus kommen. Also ich würde mal behaupten, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es ist noch nicht ganz so, aber Ihrer Einschätzung nach wird es so werden. Ja, Sie sprachen in dem Zusammenhang von einem Lifestyle-Produkt für eine gewisse Minderheit. Ja. Jetzt haben wir in Deutschland ja so angeblich 6 bis 7 Millionen Skifahrer. In Österreich sind es vielleicht so 2, 3 Millionen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, in dem Bereich könnte es sich bewegen. Jetzt werden aber Ihrer These zufolge durch weitere Teuerungen werden wir die Mehrzahl verlieren und dann haben wir weniger Verkaufs- und Verleihmengen und dementsprechend gibt es nur noch Premiumpreise. Und dann stelle ich mir so vor, hey, vielleicht gibt es dann keinen Ski mehr unter 1000 Euro. Wird das Realität werden?
Also meine These war, es ist die Tendenz, ja, dass der Winterskisport in Richtung eines Lifestyles-Produkts für eine exklusive Minderheit, ja, also dieser Trend, diese Tendenz, die ist erkennbar, wenn man global die Runde schaut. Das sehen wir in Nordamerika ziemlich gut. Also da funktioniert das Ski- und Wintersportprodukt hervorragend. Ja. In diesem Premium-Segment, da gibt es auch im Moment eher Wachstum als Einbruch. Alles, was auch in Asien entsteht, vielfach ist im Premium-Segment angesiedelt, weil das Produkt als solches so viel Flow und so viel Glücksgefühle erzeugt. Ja. Und da haben wir natürlich schon, Sorge ist das falsche Wort, sondern wir sehen, da gibt es einen klaren Trend. Die Frage wird einfach sein und die Herausforderung ist einfach die, dass wir auch neben diesem exklusiven Lifestyle-Produkt, ja, auch die Breite halten können. Ja, weil es steigt nicht jeder mit dem exklusiven Lifestyle-Produkt in den Markt ein, sondern wir brauchen auch diesen Einstieg über die Breite, über die Skifahrer, die jetzt nicht unbedingt nur das Luxusprodukt wollen, sondern die einfach irgendwo das Naturerlebnis haben wollen, die Skifahren gehen wollen, die gar nicht so viel hochwertige Kulinarik dazu haben wollen und alles, was der Berg sonst noch zu bieten hat an manchen Orten. Da liegt die Herausforderung. Deswegen, meine These geht stärker dahin, dass ich sage, diese Tendenz, die ist klar erkennbar und um dieses Segment müssen wir uns auch wenig Sorgen machen.
Aber wir müssen uns um, sag mal, die normal verdienenden Familien Sorgen machen, oder?
Da müssen wir, gerade was Familien und Kinder betrifft, glaube ich, hier muss man und auch die, speziell Familien, ich habe auch eine These dabei gehabt, dass ich gesagt habe, die Frau trifft vielfach die Entscheidungen, die Mutter trifft vielfach die Entscheidung, ob sie in einen Wintersporturlaub geht, ob Wintersport ein Thema für die Kinder ist, ob Skifahren ein Thema ist und so weiter. Da müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, ja. Erstens, dass wir hier die Barriere niedrig halten. Also wirklich für Schulen, für Vereine, für Kinder, vielleicht auch für Familien und Mütter, ja, wirklich da Zugänge schaffen, die es einfacher machen, die es billiger, aber auch bequemer machen. Und das ist eine Herausforderung, ich glaube, die müssen wir als durchaus ernst betrachten, ja. Da wird nämlich viel oft darüber gesprochen. Manche nehmen das an. Es gibt Skigebiete, die sagen schon seit vielen Jahren, Kinder bis 10 Jahre in Begleitung der Familie fahren frei. Da müssen auch andere mitziehen. Das, was wir jetzt im Moment bei Schulskikursen, gerade in Tirol auch erleben, ist, dass das Equipment bereitgestellt wird, dass die Skischule dafür bereitgestellt wird und so weiter, damit dieser erste Schritt einmal passieren kann, ja. Aber natürlich auch im zweiten Schritt, dass es leistbar bleibt und dass man wirklich Familientickets oder was hat, die diese Barriere ein bisschen niedriger machen, weil es wäre sehr, sehr schade, wenn wir die in jungen Jahren verlieren. Vielleicht sind die sogar später mal in der Lage, sich Skisport sehr leicht leisten zu können. Das ist bei vielen Aktivitäten so, aber der Wintersport gehört da auch dazu. Ja, das absolut. Leben ist nichts Billiges.
Aber wir müssen damit rechnen, in Deutschland wie in Österreich, dass wir Skifahrer verlieren oder glauben Sie, dass die Zahl in den kommenden 5 oder 10 Jahren konstant bleibt?
Also da würde ich Ihnen zustimmen. Wir sehen da schon, dass diese Zahl tendenziell rückläufig ist. Also da haben wir kein Wachstum. Das Wachstum, das global stattfindet, findet irgendwo anders statt, nicht im zentraleuropäischen Raum. Das findet in Asien statt, teilweise noch in Amerika. Und gegen diese, sage ich mal, leichte oder langsame, ja, kontinuierliche Schrumpfung, ja, gegen die müssen wir Maßnahmen ergreifen, ja. Die Demografie ist schon ein Faktor. Also wenn man jetzt nur ein paar Zahlen nennen darf, dann, wenn wir nur die Demografie der nächsten 15 Jahre sehen, dann werden wir einen Rückgang haben. Der wird zwar moderat sein, wir werden einen Rückgang haben. Unter der Annahme, dass die Partizipationsrate gleich bleibt, wird es ein Rückgang sein. Also es heißt, gleich viele fangen an, ja. Wenn er gar nicht gleich viele anfangen, wird der Rückgang noch etwas größer sein. Und dann kann da gleich einmal eine Zahl herauskommen, die irgendwo bei 20% liegt, ja. Und die kann dann gleich einmal schmerzhaft sein. Also das heißt, man kann das nicht so ganz genau prognostizieren, aber es gibt schon einige Indikatoren, die hier doch sagen, die Kurve geht nicht nach oben, sondern die flacht langsam ab und wir müssen alles dafür tun, dass sie eben nicht nach unten geht.
Okay, ja.
Oder stark nach unten geht, ja.
Eine Unterbrechung nochmal, wieder mit der Bitte um besondere Aufmerksamkeit. Wie ihr sicherlich schon wisst, wie ihr hoffentlich schon wisst, veranstalten wir von SAZ Sport gemeinsam mit unseren Partnern Intersport und Sport 2000 vom 26. bis 29. Januar 2025 das Snow Festival. Das ist ein großes Event, das sich aus 3 Tagen Skitest und 2 Tagen Messe zusammensetzt. Vom 26. bis 28. geht's auf den Berg. Und zwar im Snowspace Salzburg. Und in der Brandbox Salzburg kann man sich dann die Neuheiten aus der Kategorie Ski Alpin, also Ski, Schuhe, Accessoires, am 28. und 29. in einer Art Messeatmosphäre nochmal in Ruhe anschauen und sich mit der Industrie austauschen. Weitere Infos dazu und wie ihr Händler euch anmelden könnt, also wie ihr Tickets bekommt, findet ihr auf snowtestival.com. Ein wichtiger Hinweis dabei, weil dazu auch schon Fragen gekommen sind. Ihr müsst euch die Unterkunft nicht selbst im Internet suchen. Macht es bitte nicht. Nutzt unser Buchungsformular und zwar geht ihr auf snowtestival.com, klickt oben auf den Reiter Snow Festival, dann auf Anreise und Unterkunft und scrollt dann ganz nach unten. Dort findet ihr den Button zu den Buchungsmöglichkeiten. Ihr könnt bei den Hotels unter 4 Preiskategorien wählen, also bis 80 Euro, bis 100 Euro und so weiter und so fort. Und zudem gibt es die Möglichkeit, eine Ferienwohnung anzufragen. Das war's dann von eurer Seite. Also ihr müsst wirklich nicht mehr machen. Um den Rest kümmert sich dann der Tourismusverband Flachau. Ja, sollte noch was unklar sein, sprecht uns natürlich gerne an. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ja, und die dritte Ihrer Thesen, die ich gern noch mit Ihnen besprechen wollen würde, ist, der Wintersport, speziell Skifahren, steckt in einer medialen Nachhaltigkeitsfalle fest. Ja, und da werden natürlich gerne die frühen Saisonöffnungen kritisiert. Auch der Felix Neureuther hat sich da ja mal zum Skiweltcup entsprechend geäußert. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Die technische Beschneiung, das haben Sie vorhin auch schon angedeutet, ist ein Aufregerthema. Und ich habe da übrigens mal eine Zahl gefunden, die besagt, dass 3/4 der Pistenflächen in Österreich künstlich beschneit werden. Also das ist auch vielleicht nochmal eine Zahl, die vielleicht ganz spannend ist. Und grundsätzlich natürlich geht es natürlich auch um den Stromverbrauch. Und jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe mal geguckt, was schreiben denn so Umweltschutzorganisationen dazu. Und da bin ich auf die Seite vom WWF gekommen, glaube ich, kennen die meisten von uns. Und die schreiben dazu Folgendes: Planierraupen, entwurzelte Bäume und Tiere vor dem Erschöpfungstod. Skigebiete sind eine Katastrophe für die Umwelt. Die Folgen bedrohen nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch uns Menschen. Und weiter heißt es, wirklich umweltfreundliches Skifahren gibt es nicht. Immerhin, das muss man dazu sagen, kommen dann noch ein paar Tipps vom WWF für diejenigen, die nicht auf Skifahren verzichten wollen. Also nachhaltige Skigebiete wählen, umweltfreundlich anreisen, zertifizierte Unterkünfte wählen, auf den Pisten bleiben und ganz spannend, künstlich beschneite Gebiete meiden. Okay, da kommen dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel in Frage. Also nur ein Beispiel halt auch, wie hier doch Negativpropaganda gemacht wird, aber schon, glaube ich, auch irgendwie stellvertretend. Herr Professor, wie kommen wir aus dieser Nummer raus?
Ja, Sie haben es eh gesagt, das ist schon eine klare Position, die vielleicht ein bisschen interessensgeleitet auch ist. Ich möchte gar nicht so sehr eingehen, ich möchte auch nicht die Gegenposition einnehmen. Also das ist überhaupt nicht meine Rolle und meine Aufgabe. Wir orientieren uns da sehr stark an Fakten, an Situationen, wir schauen uns das an. Wir wissen natürlich auch, wir sind ganz viele in dieser Reiseforschung auch drinnen, dass Reisen immer Abdrücke hinterlässt. Ja, jede Reise hinterlässt Fußabdrücke, sei es CO2-Abdrücke, sei es Energieabdrücke. Aber selbst wenn wir zu Hause herumsitzen, hinterlassen wir einen Abdruck. Das muss einmal an der Stelle gesagt sein. Und das ist einfach so. Wenn wir natürlich jetzt den Skisport oder den Winterurlaub, gehen wir mal von dem Winterurlaub in den Alpen, ja, anschauen, dann wissen wir ziemlich genau, wie diese Abdrücke aussehen. Wir wissen, dass der größte Teil des Abdrucks die Anreise ist. Wir wissen, dass die Beherbergung einen Teil ausmacht. Dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Dann kommt der Berg dazu, ja, Energie am Berg und so weiter. Dann im Wintersport möglicherweise die Pistenpräparierung, ein Thema, das durchaus relevant ist und so weiter. Jetzt kann man sich's relativ einfach machen als Alpenraum. Jetzt kann man als Winterurlaubanbieter in den Bergen sagen, na gut, was ist denn die Alternative? Ja, also außer jetzt einmal zu Hause bleiben und alles ausschalten und das lassen wir mal weg. Aber andere Reisen. Und dann könnte der Alpenraum es sich relativ einfach machen und sagen, also sobald jemand in den Flieger steigt, sind wir schon einmal viel besser vom Abdruck her, in fast allen Dingen. Und wenn es dann Fernreisen auch noch gibt, ja, dann ist es ja ganz schlimm. Also dann sind wir ja überhaupt das Beste. So einfach sollte man es sich nicht machen, auch wenn dieser Vergleich durchaus zulässig ist. Das muss man schon sagen. Ich gehe aus dem Nachhaltigkeitsgedanken, natürlich die ökologische Komponente ist sehr wichtig. Ja. Hier haben wir im Alpenraum eine Verantwortung, ist möglichst ressourcenschonend, ressourcensparend. Und auch, und ich bin ein großer Anhänger dafür, dass wir viele Herausforderungen auf der ökologischen Seite mit Technologie, mit der Weiterentwicklung der Technologie lösen können, ja, was jetzt Emissionen betrifft, was CO2 und diese Dinge betrifft, dass wir hier auch Mittel in die Hand nehmen, um uns hier weiterzuentwickeln. Der Alpenraum und speziell jetzt dieser Kernalpenraum, wo auch Tirol, Südtirol, Salzburg, Vorarlberg und alle dazugehören, auch das Allgäu, der zeichnet sich schon durch einen Faktor in besonderem Maße aus. Das kommt mir in der Diskussion oft viel zu kurz, auch bei den Interessensvertretungen. Für mich ist die zentrale Frage, wenn ich durch die Welt fahre und mir touristische Entwicklungen anschaue, immer die, was passiert eigentlich mit den Erträgen, mit den Gewinnen, die dort gemacht werden? Wohin geht dieses Geld? Ja, wenn ich irgendwo in Cancun bin oder in Miami bin oder ich gehe nach Asien oder ich gehe nach Südamerika, egal wohin. Was passiert mit den Erträgen? Im Alpenraum ist das vielfach so, dass diese Erträge fast ausschließlich dort vor Ort reinvestiert werden. Reinvestiert in Technologie, also sprich Beförderungstechnologie, in Angebote, in Weiterentwicklungen, in Infrastruktur, in Straßen und so weiter. Das heißt, wir haben eine in Österreich beispielsweise sehr geringe Importquote im Tourismus. Das heißt, wir kaufen sehr, sehr viel aus der regionalen Wirtschaft zu mit den Erträgen, die wir machen. Selbst Gebiete, die vom Image her durchaus oft Herausforderungen haben. Ich war gestern mit einer Gruppe Studenten, und jetzt nenne ich halt den Ort, in Ischgl. Ischgl ist sicherlich die letzten Jahre viel in Diskussion gewesen, ja, in jeder Hinsicht, also in vielerlei Hinsicht, obwohl es ein großartiges Wintersportgebiet ist, ja. Und dort sei nur als Beispiel angeführt, dass die Bergbahn dort vor Ort, die sehr viel Gewinn macht jedes Jahr, alles wieder reinvestiert, da wird nichts ausgeschüttet. Da gibt es keine Wall Street oder keine Shareholder, die dort Geld herausziehen, sondern es wird alles reinvestiert. Und das kann man beispielhaft für sehr, sehr viele Anbieter gerade im Alpinenraum nehmen. Deswegen sage ich, die Nachhaltigkeit muss auch diesen Aspekt betrachten. Ja, Arbeitsplätze. Wohin geht dieses Geld? Wie schauen die regionale Wirtschaftskreisläufe auf? Und hier glaube ich, hier wissen wir auch, und das sehen wir es auch in Zahlen, dass der Alpenraum hier schon sehr zukunftsorientiert und nachhaltig denkt. Sonst würden wir in diesen Tälern, die teilweise wirklich enge alpine Regionen sein, ja, überhaupt keine Entwicklung haben und wahrscheinlich auch keine, nicht mehr wahnsinnig viele Menschen haben, die dort leben könnten, so gut auch leben könnten. Also das ist auch ein Aspekt, der gehört hier natürlich dazu. Das ökologische Augenmerk ist ein ganz besonderes, weil natürlich wissen alle da vor Ort, dass letztlich die Natur die Grundlage ist für das Wirtschaften. Und ob es jetzt ein umweltfreundliches Skifahren gibt oder nicht, wenn umweltfreundlich ist, dass keine Emissionen entstehen, dann wird es schwierig. Wenn umweltfreundlich ist, dass man möglichst wenige Emissionen, ja, vor Ort hat, dann glaube ich, gibt es viele gute Beispiele. Die Anreise ist eine große Herausforderung. Ja, die Anreise stellt den großen Teil des Abdruckes dar. Da können wir uns noch so wünschen, sag's jetzt ein bisschen zugespitzt, dass alle mit der Bahn anreisen und mit der Bahn wieder nach Hause fahren und keiner den Abdruck hinterlassen. Das wird in der Realität nicht funktionieren, weil die Verbindungen nicht da sind, weil die letzten und ersten Meilen nicht funktionieren, weil die Schnittstelle, was weiß ich, Deutscher Bahn zu Österreichischer Bahn und so weiter nicht funktioniert, weil wir die Kapazitäten niemals dafür hätten. Ja, dass einzelne Projekte da wunderbar funktionieren, ist schön. Aber in der Breite wird das nicht gelingen. Unsere Gäste, gerade in Tirol beispielsweise, werden auch in 10 oder 15 Jahren noch zu 80 Prozent auf jeden Fall mit dem Auto kommen. So, jetzt habe ich ein bisschen lang gesprochen dazu.
Ja, gar kein Problem. Ja. Gar kein Problem. Ich möchte noch zwei Sachen erwähnen, die mir auch noch wichtig sind. Und da würde mich auch Ihre Meinung jeweils interessieren, Herr Professor. Weil zum einen habe ich mich gefragt, irgendwie steht der Wintersport wirklich so stark unter Beschuss? Also ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht den Eindruck. Natürlich gibt es das ein oder andere Graune mal aus den Medien, mal in der Süddeutschen, jetzt dann vielleicht mal vom WWF. Aber ansonsten finde ich, so in der breiten Öffentlichkeit hat der Wintersport eigentlich doch ein relativ positives Image. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so viele Menschen gibt, die ihr Hobby aufgeben, weil sie vermeintlich nachhaltiger leben wollen.
Nein, ich glaube, man sollte da nicht zu viel Erregung in die Sache hineinpacken. Grundsätzlich ist das Thema Schnee und Schneesport und Wintersport ein durchaus positiv besetztes Thema. Es ist Freude, es ist Spaß, es ist ein Erlebnisgut. Wenn wir auch in der Breite abfragen, und das machen wir regelmäßig, wie denn gerade die Bevölkerung das auch sieht, dann ist das Thema ein in Summe positiv besetztes. Natürlich, es gibt Bilder, die manchmal unglücklich sind, die vielleicht auch nicht notwendig wären. Ja, weiße Bänder zu Zeiten, wo es einfach keine weißen Bänder braucht, da muss man das gut argumentieren können. Ja, vielleicht Trainingszwecke oder was können das zulassen. Also das muss man dann gut argumentieren, weil die Kraft der Bilder ist dann schon stark und dann kommt man sofort in eine mediale Diskussion. Oder, weil Sie es angesprochen haben, natürlich kann das passieren, wenn im Vorwinter, im Ende Oktober, Anfang November möglicherweise Skirennen starten sollten, ja, dass die Winterlandschaft noch nicht so da ist, wie man sich das gerade wünscht, ja. Aber auch das würde ich nicht überbewerten. Und ich sage auch, wir sehen im Grunde schon einen positiven Zugang auch der Bevölkerung zum Thema Winter und insbesondere auch Wintersport. Ja.
Genau, definitiv. Also wir sollten auch aufpassen, uns nicht selbst in der Branche irgendwas Negatives reinsingen zu lassen. Also ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und Sie haben auch eine Unterscheidung gemacht zwischen der medialen Berichterstattung und der breiten Öffentlichkeit. Das muss man auch so ein bisschen trennen.
Das sollte man trennen. Ich bin manchmal schon etwas überrascht, wie kritisch die mediale Öffentlichkeit manche Themen sieht, so wiederkehrend. Gerade diese technische Beschneiung, dann dieser frühere Saisonstart. Das wird schon sehr, sehr kritisch. Auch die Tagestickets-Preise ist auch so ein jährlich auftauchendes Thema. Wissend aber, also ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man sehr schnell, dass relativ wenige Skifahrer das Tagesticket um 73, 75 oder was Euro kaufen, ja, sondern dass gerade viele haben Verbundkarten, haben Mehrtageskarten. Also der reale Preis ist dann doch ein etwas anderer. Natürlich ist die Leistbarkeit eine große Herausforderung, ja. Und natürlich wird das immer wieder diskutiert, aber es hängt da immer alles am Tagesticket dran, ja. Und das ist auch so eine Geschichte, die immer wiederkehrt und die in der Form, glaube ich, so gar nicht zwingend aussagefähig ist.
Ja. Das Zweite, was ich gerne noch ansprechen wollen würde, ist, und da glaube ich, wird mir auch niemand so wirklich widersprechen, die Wintersportler können ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung nach wie vor ziemlich ungestört ausüben. Also ich würde mal sagen, so auf beruflicher Ebene haben da Fluggesellschaften und Autofahrer deutlich mehr Probleme da, wenn wir an die Aktionen der letzten Generation denken. Müssen wir vielleicht damit rechnen, dass sich die letzte Generation mal in unsere Richtung bewegt? Habe ich mich neulich mal gefragt.
Wir haben letztes Jahr mal erste Ansätze gesehen bei den ersten Weltcuprennen, auch da hier in Tirol. Ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, wirklich damit auseinandersetzt und jetzt nicht versucht, populistisch und ein bisschen medienträchtig auch in sich in Szene zu setzen, dann wird man schon feststellen, dass gerade der Wintersport doch verantwortungsvoll versucht, sein Produkt oder sein Angebot zu gestalten, weiterzuentwickeln. Dann würde ich hier wirklich nicht den ersten Ansatzpunkt oder einen der ersten Ansatzpunkte sehen. Und dann wäre das wohl nicht die Bühne. Natürlich sind Events oft eine Bühne, wo man wahrgenommen wird für solche Aktionen. Persönlich würde ich mir wünschen, dass das nicht im Wintersport stattfindet, weil ich glaube schon, dass wir hier, ich könnte nämlich genau andersherum sagen, es ist wohl eine der nachhaltigsten Urlaubsformen, wenn wir die Gesamtbetrachtung der Nachhaltigkeit sehen, die wir bieten können. Für den Alpenraum ist sie alternativlos. Das möchte ich vielleicht abschließend noch sagen. Gerade wir in Tirol, wir wissen ganz genau, dass wir ohne die Erträge aus dem Winter uns den ganzen Sommer mit seiner Angebotsgestaltung kaum leisten könnten. Wir machen hier so viele Wege, Erschließungen, auch teilweise Katastrophenschutzmaßnahmen und so weiter. Das kommt letztlich schon aus den Erträgen des Winters. Und dass der Winter eine Wintersport, eine Industrie ist, das bitte muss jedem klar sein. Wir sind eine Industrie, die in Tirol macht die 3,8 Milliarden Wertschöpfung in einem Winter, ja. Und das Gute, das habe ich ja schon gesagt, ist, dass wirklich fast auch die gesamte Wertschöpfung wieder zurückfließt in die regionalen Wirtschaftskreisläufe. Und das ist ganz was Wichtiges. Hätten wir die nicht, wäre das Leben auch ein ganz anderes. Und das muss man auch einmal bewusst sein.
Ja, habe auch nochmal nach einer Zahl geschaut, wie viel Leute in Österreich Vollzeit in der Tourismusbranche arbeiten. Es müssen über 300.000 Menschen sein. Das ist wirklich eine gewaltige Zahl. Jetzt würde ich noch gern von Ihnen wissen, wie bewerten Sie denn so die Zukunftsaussichten des Wintersporttourismus? Weil eines ist auch klar, und das haben Sie auch gerade schon angedeutet, also sollte der gerade in Österreich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv zurückgehen, dann wäre das ein wirtschaftlicher Super-GAU, oder?
Ja, wie gesagt, es war ein Jahrhundertglück, dass wir zwei starke Saisonen hatten, gerade im Alpenraum. Ja, dass wir also neben dem Sommer auch einen starken Winter hatten. Es ist eigentlich alternativlos. Ja, also man könnte auch das Wort Super-GAU, ja, aber Super-GAU ist jetzt in dem Sinne alternativlos, würde ich sagen. Es steht auch aus heutiger Sicht nicht zur Disposition. Also es gibt jetzt wenig Signale, dass diese starke Wintersaison, die wir haben, dramatisch einbrechen würde. Wir sehen, dass nicht mehr in jeder in seinen Urlaub, wenn er im Winter fährt, nur noch an Skifahren denkt. Es kommen andere Aktivitäten dazu. Es kommt Winterwandern dazu. Es kommt Aktivitäten, die ein bisschen sanfter sind, auch dazu. Die Leute wollen sich einfach in der frischen Luft, teilweise natürlich auch an schönen Aussichtsorten, am Berg und so weiter, auch bewegen. Also der Wintersport wird für die nächsten Jahre jetzt diesen GAU nicht erleben. Ja, davon sind wir ziemlich überzeugt. Was man nie sagen kann, sind natürlich ganz globale andere Entwicklungen, solange wir sicher sind, ja, solange wir auch nicht Situationen erleben, wie sie mit einer Pandemie erlebt hatten. Da war dann sofort Schluss, das war undenkbar für alle, ja. Und natürlich auch, wir kommen in eine wirtschaftlich auch herausfordernde Zeit hinein. Das geht natürlich an Wirtschaftszweigen nie ganz spurlos vorüber. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Aber was das Angebot und das Produkt und die Begeisterung der Menschen betrifft, bin ich sehr guter Dinge und sagen auch die Zahlen nichts anderes, unsere Fakten nichts anderes, als wie das der Wintersport durchaus gute Jahre vor sich haben wird.
Absolut. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal festhalten, und das habe ich auch sehr oft eben aus Österreich, aus der Branche gehört, ohne Skifahren wird es nicht funktionieren, wirtschaftlich Erfolg zu haben.
Das kann man so sagen. Überspitzt könnte man sagen, no snow, no show. Ja, aber es gehört natürlich, also Skifahren ist das Kernprodukt, das wissen wir. Dafür ist der Alpenraum, dafür ist Österreich, Tirol, auch die umgrenzenden Länder. Dafür sind wir berühmt. Das ist unsere Kernkompetenz. Ja, und für die sollten wir alles tun, dass wir die eben auch leistbar und alles möglich halten, was wir besprochen haben. Und es ist wirklich alternativlos. Ja.
Ja, alles klar. Ja, Herr Professor, dann herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und natürlich noch einige, viele Skitage in der Saison.
Ja, sehr gerne. Ebenfalls schöne Weihnachten und auch ganz viele tolle Skitage. Danke.
Dankeschön. Ja, dieselben Wünsche natürlich auch an euch da draußen. Feiert schön, lasst es euch gut gehen, entspannt euch. Es war ein schwieriges Jahr für unsere Branche. Ja, nicht jeder Händler und Hersteller hat DFB-Trikots verkauft und sich da sozusagen ein schönes Umsatzpolster angefressen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Danke fürs Zuhören und bis dahin.
Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shzsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SHZ Sport Podcast.